zur Lebenshilfesendung am Tag der Deutschen Einheit begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir erleben diesen Tag als Beschenkte. Das sagte am 3. Oktober 1990 der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker beim Staatsakt zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Teile in der Berliner Staatsoper. Die Geschichte habe es diesmal gut mit uns gemeint, sagte Weizsäcker und dachte dabei besonders an den Mut der Menschen, die ein Jahr zuvor in der DDR für ihre Freiheit friedlich auf die Straße gegangen waren. 30 Jahre ist dieser historische Tag heute her, seitdem ist er auch der deutsche Nationalfeiertag. Mit dem 3. Oktober 1990 war 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Teilung Deutschlands beendet. Zumindest der Form nach, denn die Trennung hatte eine gute Generation lang gedauert. 45 Jahre Leben aus einer völlig unterschiedlichen Perspektive mit völlig unterschiedlichen Erziehungssystemen, unterschiedlicher Arbeitswelt und Kultur. Das hinterlässt Spuren und das lässt sich nicht mit ein paar Unterschriften mal einfach so beseitigen. Wie sieht die Entwicklung auf kirchlicher Ebene aus? Darüber sprechen wir heute am Tag der Deutschen Einheit mit Monsignor Georg Austen. Er ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken, einem Hilfswerk zur Unterstützung der Seelsorge in den Diaspora-Gebieten Deutschlands vor allem. Die Zentrale ist in Paderborn. Herzlich willkommen, Monsignor Austen.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Bei Monsignor Austen ist heute auch für uns Schwester Theresita Müller. Sie ist Redakteurin im Bereich Kommunikation beim Bonifatiuswerk. Herzlich willkommen auch Ihnen, Schwester Theresita.
Danke.
Monsignor Austen, also 30 Jahre deutsche Einheit, da sind heute Medien voll von alle denken daran zurück. Das war wirklich ein geschenkter Tag. Es war wie ein Wunder wirklich, dass die Wiedervereinigung so ohne Blutvergießen vonstatten ging. Das sagten alle damals. Es hat natürlich aber auch alles eine politische Entwicklung gehabt und da haben sich so an verschiedenen Stellen in der Welt immer so verschiedene Entscheidungen sind getroffen worden, Dinge sind getan worden, manchmal einfach von der Basis her auch, die so nach und nach zu diesem Wunder beigetragen haben. Und ich fand jetzt, wenn wir reden über die Kirche in Deutschland zu der Zeit damals und heute, ganz besonders spannend die Tatsache, dass ja, man hat ja immer wieder darüber gesprochen, sowohl in der politischen Diskussion, wie sehr soll die DDR anerkannt werden, das politische System der DDR anerkannt werden. Je mehr man eben das alles festmachte, auch von den Strukturen her, den diplomatischen Strukturen her und so weiter, desto mehr sagte man, steht einer Wiedervereinigung Deutschlands immer mehr im Weg. Und auch auf kirchlicher Ebene war die Diskussion, da gab es ja die deutschen Bistümer und es ist ja wirklich interessant zu sehen, dass die katholischen Bistumsgrenzen, also die Bistümer niemals an die DDR-Linie angepasst worden waren. Da hätte man ja pastoral viele Gründe für haben können. Nicht? Man hätte sagen können, das vereinfacht die ganzen Abläufe, als wenn ein Bistum so in der Mitte durchgeschnitten ist durch eine Mauer oder einen Zaun. Und da gab es durchaus auch Bestrebungen in die Richtung, dass man sagte, jetzt lass uns die Bistumsgrenzen anpassen, das hat doch so alles keinen Zweck. Aber dann kam Papst Johannes Paul II. Und der hat alle Bestrebungen in die Richtung sofort wieder unterbunden und hat das sofort wieder vom Tisch geräumt, weil er eben sagte, nein, wir erkennen diese Grenze eben nicht an. Und das tun wir auch nicht, indem wir unsere Bistumsgrenzen an die Strukturen anpassen. Das war nicht nur Johannes Paul, da gab es auch andere Stimmen, auch aus Bischofsseite aus der ehemaligen DDR, die darauf bestanden haben. Hat sich das denn damals auch irgendwie ausgewirkt auf das Prozedere in den deutschen Bistümern zum Beispiel? Vom Bonifatiuswerk haben Sie ja da schon lange einen Blick drauf gehabt.
Ja, das Bonifatiuswerk hatte nicht nur einen Blick darauf, sondern das Bonifatiuswerk war in all den Funktionen in einer wichtigen Scharnierfunktion, um eben die Menschen auch zu unterstützen. Und ich glaube, dass Papst Johannes Paul auch das Gespür hatte, auch vom eigenen Erleben in Polen, Zeiten des Sozialismus und auch des Kommunismus, dass wir uns nicht politisch angleichen, sondern manche Bistümer, die dann, wenn ich an Ost- und West-Berlin denke, die in den Formen auch dann ja übergreifend waren, dass die Menschen andere Dinge verbunden haben, Es war sowohl keine Anerkennung damit verbunden, dieser politischen neuen Wirklichkeit, wo ja auch Unrechtssysteme teilweise weitergeführt wurden. Es ging eher um die Stütze der Menschen. Und das war die andere Seite eben, wo wir gesagt haben, als oder gespürt haben, als Kirche sind wir als Weltkirche miteinander verbunden und können auf die Art und Weise auch Menschen helfen, dass sie vor Ort auch unter oft sehr schwierigen Bedingungen in der Zeit der ehemaligen DDR auch als Christen leben können. Das war ja nicht sehr einfach.
Und wie war das denn dann für die Bistümer ganz, ganz praktisch auch, wenn man eben gesagt hat, also wirklich aus grundsätzlichen Erwägungen wollen wir da keine Anpassung haben, deshalb zum Beispiel durchschneidet die deutsche, innerdeutsche Grenze einfach mal das ein oder andere Bistum?
Ja, Kirche ist übergreifend gewesen und ich glaube, das war nochmal ein anderer Blickwinkel, wie ich gerade sagte, nicht in einer Anerkennung. Es war oft auch schwierig oder man hat auch nicht immer aus Ostdeutschland alle Bischöfe ausreisen lassen, wo man Angst hatte, wenn die Grenze wieder zugemacht wird. Man wollte eben keine eigene Form und kein eigenes System dort errichten, sondern wo kirchliches Leben auch um der Menschen willen so weitergeführt werden konnte und auch somit eine Unterstützung gerade auch aus Westdeutschland erfahren konnte. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wie viel wir auch tun konnten, wo auch neben der Rückenstärkung es auch wichtig war, Gemeinden zu helfen, dass sie leben konnten, Gemeinden, dass sie auch existieren konnten in dem Rahmen, wie es ihnen überhaupt ermöglicht wurde. Und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Klammer.
Das Bonifatiuswerk ist ja nach dem großen Deutschland-Missionar, dem heiligen Bonifatius, benannt. Und Deutschland ist ja längst Missionsland, im Osten immer noch ganz besonders. 13 Jahre Nationalsozialismus und 40 Jahre Kommunismus haben die Region ja zu einer der entchristlichsten Regionen Deutschlands, Europas gemacht und vielleicht sogar auch zu der am wenigsten religiösen Region der Welt, sagt man. Also in Ostdeutschland sagt mehr als die Hälfte der Bürger von sich, sie seien Atheisten. Und weniger als 8% glauben an einen persönlichen Gott. Das ist wohl sogar von der Statistik sogar mehr als Japan. Wie sehen Sie denn jetzt nach der Wende die Situation in Ostdeutschland? Sieht man das immer noch ganz, ganz deutlich? Ja, da hat eben auch diese Jahre des Kommunismus, die haben da einfach ihre Spuren eingeprägt und das ist auch noch deutlich spürbar.
Bonifatiuswerk ist eben ein Hilfswerk für den Glauben schon seit 170 Jahren, um Glaubensbrüder und Schwestern in einer Minderheitensituation zu unterstützen. Und es war schon immer so, dass in den ostdeutschen Regionen weniger Katholiken lebten. Heute ist die Situation natürlich so, die wir feststellen, was Sie gerade beschrieben haben, dass im Durchschnitt 75%, in manchen Regionen etwa 90% keiner christlichen Konfession angehören. Und was sich damit angedeutet hat, es gibt immer noch für mich gravierende Unterschiede, einfach durch die Möglichkeiten, die dort sind, durch die großen Entfernungen in den Diaspora-Gebieten. Aber in vielen Dingen hat man sich auch den Situationen der Bistümer in Westdeutschland angeglichen. Und so sind die Fragen, die Phänomene und die Aufgaben, die wir eben sehen, auch was die Situation der Kirche oder der Kirchen und der Christen angeht, auch ähnlich geworden. Wenn Sie es auf die Situation in den ostdeutschen Regionen in diesen Jahren seit 1990, dort gab es schätzungsweise ungefähr 1,3 Millionen Katholiken, die sind gesunken auf 840.000. In keinem der Bistümer dort kommt die katholische Kirche auf einen Bevölkerungsanteil von 10%. Also es ist immer eine Kirche in der Minderheit in großen Dingen, wo es auch personelle und auch finanzielle Nöte gibt oder die Möglichkeiten, die dort auch sind. Aber wenn man differenziert hinschaut, sieht man schon auch, dass in den Regionen die Bindung, und das ist bis heute auch so, stärker ist als in anderen Regionen in Deutschland oder auch der Gottesdienstbesuch von Menschen, die dort sind. Aber die Grundfragen, die Gottesfrage, die Frage des Christseins verbindet uns miteinander. Und es geht ja nicht nur um eine Diaspora, die auf Zahlen beschränkt ist, sondern auch eine Glaubensdiaspora. Und diese Entwicklung geht auch weiter. Wir haben erlebt, dass in der sogenannten Wende, wie man es immer bezeichnet, viele junge Menschen auch weggewandert sind aus den Bistümern. oft auch junge Frauen, dass viele Gemeinden auch ausgeblutet sind. Wir erleben natürlich auch, dass es weniger Geburten gibt oder natürlich genauso auch die Form von Kirchenaustritten, die die Gemeinden kleiner werden lässt und wo eben auch viele Fragen dort anstehen, sowohl in den Strukturen. Ich komme gerade auch aus so manchen Besuchen im Bistum Görlitz, aus dem Bistum Magdeburg auch zurück, wo die Flächen größer werden und das personale Angebot oder die Möglichkeiten seines Priester oder andere auch kleiner werden. Und das sind sehr, sehr große Herausforderungen, dass man eben nicht nur als Kirche, wie es Bischof Wanke einmal gesagt hat, wer Christ ist, soll eben in der Kirche Christ sein, in der Stadt Christ sein erleben. Wie können wir gerade auch in den riesigen ländlichen Gebieten als Kirche präsent bleiben, die oft sehr klein sind? Und das ist eben für mich eine große Herausforderung, die wir eben sehen. Und genauso auch, wie wird Kirche wahrgenommen? Wie wird Christsein wahrgenommen in der heutigen Zeit? Ich finde den Begriff sehr schön, den Bischof Feige einmal gebraucht hat. Wir sind eine schöpferische Minderheit. Also Kirche ist lebendig, aber ist großen Herausforderungen, ich denke aber auch Chancen gegenübergestellt.
Sie haben eben gesagt, dass die Zugehörigkeit der Katholiken im Osten Deutschlands doch, wenn sie denn da ist, dann doch meistens enger ist zur Kirche, also dass da eine engere Anbindung ist. Jetzt erleben wir ja in Gesamtdeutschland, da beschäftigt sich ja die Kirche jetzt auch immer wieder sehr mit sehr vielen Kirchenaustritten zu tun, also Kirche schrumpft insgesamt. Man könnte ja meinen, dass wenn diejenigen, die Katholiken, die im Osten Deutschlands zur Kirche gehören, dadurch, die sind ja schon sowieso Diaspora. Das heißt, da hat man sich ja mal entschieden, dass man zu dem Verein dazugehören möchte, auch wenn fast alle anderen drumherum damit nichts zu tun haben, dass da irgendwie doch die Zugehörigkeit noch stabiler ist, oder ist das ein Irrtum?
Zum einen würde ich nicht nur immer vom Schrumpfen reden. Also wenn wir auf Deutschland schauen, sind über 50% derzeit der Menschen, die in Deutschland leben, Christen. Die Frage ist natürlich, woran merke ich das oder woran wird das erlebbar? Eine Form ist sicherlich, wie wird Gemeinde sichtbar, sei es im Gottesdienst, aber auch durch karitativ-diakonale Arbeit. Und ich spüre schon, wenn ich dort unterwegs bin, sei es, wenn ich bei den Sorben bin oder wenn ich im Eichsfeld bin oder in manch anderen Regionen, wo es auch mehr Möglichkeiten und auch mehr Katholiken gegeben hat, dass wenn es kleiner und überschaubarer ist, dann ist das Zusammengehörigkeitsgefühl oft stärker. In den Zeiten der DDR war es oft so, dass man gerade in der Kirche eine Nische gefunden hatte, einen Rückzug gefunden hatte, aufatmen konnte, auch leben konnte, aber eben im normalen Leben sehr viele Repressalien erfahren hat. Manchmal ist das heute auch noch so zum einen mehr zusammengeschweißt, aber man muss auch erstmal dazwischen kommen. Und das ist die Herausforderung, die sich auch durch die sogenannte Wende mit ergeben hat. Es hat nicht den großen Schub von Katholiken gegeben, dass die Kirchen wuchsen. Im Gegenteil, manche Kirchen, die gebaut worden sind mit großen Räumen, machen heute Probleme, weil man die Immobilien überhaupt nicht mehr halten und unterhalten kann und die Menschen, die auch nicht mehr dort sind. Aber wie können wir uns auch öffnen in diesem Milieu auf das andere mithin? Dort ist es oftmals nicht mehr eine Sondersituation, sondern die Form von Minderheitensituation, die spiegelt sich in Gesamtdeutschland und ich würde auch sagen in Europa wieder. Aber ich würde schon sagen, in den Regionen hier in Paderborn, wo ich beispielsweise lebe, ist es so, dass die Kirche noch anders wahrgenommen wird, kulturell, auch im politischen Bereich. Da hat es nach wie vor die Kirche in Ostdeutschland, in ostdeutschen, aber auch norddeutschen Regionen noch mal schwerer, als wie das bei uns hier eben ist. Aber die Dinge verändern sich eben miteinander. Und die Frage ist, ziehen wir uns mehr wie in ein Schneckenhaus zurück in all den Dingen oder sagen wir, wir sind schöpferische Minderheit und mit unseren Möglichkeiten, die vielleicht in finanzieller Hinsicht, personeller Hinsicht mit größeren Weiten und Entfernungen trotzdem ermöglichen, dass wir Gesellschaft mitgestalten und dass eine Form von Glaubensgemeinschaft erlebt wird. Das ist die Herausforderung, die sich für mich auch in ganz Deutschland stellt und eben auch die Frage, wie sieht denn heute Glaubensbildung aus und wie kann sich Glaubensgemeinschaft bilden, die auch im Alltag erfahren wird und die Menschen trägt.
Die Kirche war in Zeiten der DDR, sagten Sie, irgendwie auch wie so ein Freiraum des Denkens, Gemeinschaftsgefühl. Und dann fiel der Druck des Kommunismus von außen weg. Und heißt es dann, dass man auch die Kirche so für diese Freiheit des Denkens so einfach nicht mehr so brauchte und dass deshalb auch, das für die Kirche dann spürbar war im Osten Deutschlands, dass dann eben die Leute gingen, die sagten so, jetzt kann ich ja auch überall denken, was ich möchte und glauben, was ich will.
Das mag ein Motiv sein. Ich habe ja nicht in diesem System gelebt. Ich habe nur sehr viele Menschen auch getroffen, jetzt in meiner Aufgabe als Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, aber auch in der Zeit, wo ich Student war, hatten wir immer so einen Studenten, auch den wir begleitet haben, wo wir viel Material auch geschickt haben über das Bonifatiuswerk, an theologischen Büchern, an Hilfen, wo auch gerade durch das Bonifatiuswerk und Hilfen aus dem Westen kamen, dass die Kitas unterhalten werden konnten, dass es christliche Erzieherausbildung geben konnte, dass christliche Krankenhäuser oder Krankenausbildung sein konnte. Das hat sich hinterher geöffnet und ich glaube, dass die Situation für die Menschen vor 30 Jahren, ich weiß noch, welche Freude das war. Ich war damals in WK in Fröndenberg und wir hatten eine Partnergemeinde und am nächsten Morgen nach der Maueröffnung standen auf einmal die Leute mit ihren Trabis bei uns vor der Tür. Das war eine große Freude, ein großes Geschenk, auch dass das in einer friedlichen Revolution stattfinden konnte. Klar, dass sich dann manche Räume geöffnet haben, die vorher auch geebnet wurden durch Gebet, durch viele Menschen, die auch dort sich miteinander vernetzen konnten. Aber das andere war, glaube ich, man war an manchen Stellen überfordert, was dann in den Formen auf die Gemeinden zukam oder sich auch veränderte. Wie kann man sich dem stellen? Und was ich vorhin habe anklingen lassen, dass leider auch sehr viele durch Arbeitsbedingungen, durch andere Möglichkeiten dann auch die Gemeinden und Bistümer verlassen haben. Und das waren oft sehr engagierte junge Leute. Und auf der anderen Seite kamen neue Leute dazu. Die ganzen wirtschaftlichen Faktoren, wo man sich manchmal auch vereinnahmt fühlte oder was möchten die jetzt uns alles mitgeben? Und so diese Form des Kennenlernens, aber auch des Fremdelns. Ich habe das erlebt, wenn man Jugendlichen begegnete in Lagern. Also das war erstmal eine Wahrnehmung, wo man sich auch kirchlich und auch von Fragen des Glaubens her annähern musste. Oder wenn Sie an die Dinge denken, wo es ja auch
Martina Außen, was meinen Sie damit, dass mit von Fragen des Glaubens annähern?
Ja, das war ja ein wenn man Menschen begegnete, es war ja eine andere Form, wie ich dort in der Diaspora-Kirche leben konnte. Oftmals mit den Repressalien der Unterdrückung, aber eben auch als einen Ort. Und wenn man sich begegnete, war es, dass man erstmal ins Gespräch kommen musste, dass vieles hinter der Mauer anders gelebt wurde, an Denken, an Möglichkeiten, die ich hatte. Das musste man, glaube ich, erstmal miteinander aufnehmen und sagen, wie lebt ihr denn, was wollt ihr denn? Und das war erstmal ein Herantasten, auch im Miteinander, was dort erfahren wurde. Und auch so, dass manches Denken in moralischen Fragen, in ethischen Fragen, die dort in einen Zusammenfluss kamen und die nicht nur in Ostdeutschland, sondern ich denke überhaupt in der östlichen Region auch mit aufgenommen wurden und wo man sagen musste, ja, so welche Werte prägen euch denn? Und nicht nur, dass es um Kulturgüter oder Kaufgüter gehen kann. Das war eine wichtige Phase, die erstmal eine Annäherung auch mit bedurfte. Und nach wie vor ist es, glaube ich, heute so, dass die Situationen trotzdem noch mit unterschiedlich sind, aber dass uns mehr verbindet in den Grundsatzfragen, die uns heute in der Gottesfrage, aber auch in der Frage, in welcher Gestalt von Kirche können wir heute lebendig sein und was brauchen wir eigentlich?
Der 3. Oktobertag der Wiedervereinigung ist ja der Tag, an dem wir auch eben zurückdenken an diese Zeit, die Sie eben geschildert haben. Also Sie haben das auch an der Basis miterlebt, wie die Leute da mit den Trabis ankamen. Ich denke mal, das gehört zu den Daten damals, dass im Jahr 1989 die Tage eben, in denen die Mauer fiel, da weiß jeder noch genau, was er gemacht hat, was er getan hat und wie er das erlebt hat, weil das einfach sowas Besonderes war. Wie haben Sie denn damals, Monsignor Austen, die Nachricht davon, die Mauer fällt, aufgenommen?
Ja, das war unglaublich. Wie gesagt, ich war damals junger WK in Fröndenberg und als Student hatten wir häufig auch natürlich durch das Erzbistum Paderborn, Magdeburg gehört ja mit dazu, sehr viele Kontakte und haben auch über und mit dem Bonifatiuswerk Hilfen geben können. Und wir kamen vom Fernseher nicht weg. Und wie gesagt, am nächsten Morgen standen auf einmal die Leute, mit denen man zu tun hatte, die man auch mal treffen konnte, wenn man über die Grenze ging. Wir hatten ja dann auch Treffen mit da und haben auch versucht, Dinge zu schmuggeln, um Kirchengemeinden zu unterstützen mit theologischer Literatur oder anderen Dingen. Das war ja eine nicht einfache und manchmal sehr spannungsgeladene und spannungsreiche Zeit. Aber es war eine ganz große, tiefe Freude. Und jetzt auch zu wissen, dass die Menschen Möglichkeit haben, nicht nur nach Freiheit eine Sehnsucht zu haben, sondern mehr in Freiheit auch leben zu können und auch was Demokratie ist. Und deshalb musste sich auch erstmal in den Formen entwickeln. Und das gilt für mich bis heute, dass man auch die unterschiedlichen kirchlichen Situationen kennenlernen musste. Es gab viele Partnerschaften. Ich denke zum Beispiel an die Partnerschaft zwischen Eichstätt und Dresden oder viele Jugendorganisationen und Jugendverbände, die auch über die innerdeutsche Grenze hinweg die Partnerschaft gestützt haben. Und diese neuen Möglichkeiten mussten und müssen ausgelotet werden. Und dass man da auch erstmal in einer Form mehr zusammenwächst und dass die Mauer, die man bis heute teilweise in den Köpfen hat, auch mehr fallen muss, ne?
Ja, danke schön. Wir sprechen mit Monsignor Georg Austen über die missionarischen Aufbrüche in Deutschland hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb am Tag der deutschen Wiedervereinigung. Mit dabei ist auch Schwester Theresita Müller, die auch beim Bonifatiuswerk arbeitet, dem Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland zur Unterstützung der Seelsorge in den Diaspora-Gebieten. Schwester Theresita, wie haben Sie denn diese Zeit in Erinnerung?
Ich habe sie auch sehr lebendig in Erinnerung, zumal da ich einer Ordensgemeinschaft angehöre, deren erste Gründung auf deutschem Boden in Thüringen war. Wir sind eigentlich ein französischer Orden und sind 1862 nach Thüringen gekommen.
Und ja, die Schwestern der Heiligen Maria Magdalena.
Magdalena Postel.
Magdalena Postel, genau.
Genau. Und die Volks- und Heiligenstädter Schulschwestern, weil in Heiligenstadt in Nordwestthüringen im sogenannten Eichsfeld war die erste Gründung auf deutschem Boden. Und wir sind immer noch da. Wir sind seit 1862 da und auch durch die DDR-Zeit da geblieben. Und natürlich waren wir auch durch die Mauern getrennt. Wir waren damals zwei Provinzen, aber sehr eng verbunden, auch wie Monsignor Austen gerade sagte, unter anderem durch häufige Besuche und durch Schmuggeln von allen möglichen Dingen, von Kopierpapier über Grabsteine und so weiter für unsere Schwestern dort. Und da wir so sehr eng verbunden waren, haben wir das natürlich ganz besonders intensiv dann erlebt und sind auch, wie Monsignore sagte, vom Fernsehen nicht weggekommen in diesen Tagen im November 1989. Das war schon, also auch wirklich, wirklich unglaublich, weil wir hatten ja auch so Briefkontakt untereinander, auch wir jungen Schwestern damals, und wir hätten eigentlich nicht damit gerechnet, das muss man auch sagen.
Ja, wer hätte das damals auch?
Genau.
Sie haben dann die Wiedervereinigung sozusagen im Kleinen mitbekommen, mit den ganzen Freuden, aber auch Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, durch die Vereinigung der beiden Teile eben Ihres Ordens in Deutschland. Vielleicht erzählen Sie uns davon nochmal.
Das war voller Hoffnung, aber auch nicht ohne Probleme, wie Sie gerade sagten, denn wie in der ganzen DDR war es praktisch im Kleinen auch bei uns. Die Provinz, die eichstättische Provinz hatte 90 Schwestern und wir im Westdeutschland über 300. Und da war natürlich die Angst da, die schlucken uns. Die Bestwege, unser Mutterhaus ist eben nach dem Mauerbau, muss jetzt in den Westen verlegt worden, liegt jetzt im Hochsauerland in Bestwig. Und da die Angst, wir müssen jetzt so alles machen wie die Bestwiger und wir verlieren unser eigenes. Das war schon so ein bisschen die Befürchtung. Und wir haben dann immer wieder Gespräche geführt in verschiedenen Runden. Und bis wir uns dann 2003 haben wir dann den Schritt vollzogen, also 13 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, dass wir uns auch so praktisch wieder vereinigt haben und aus den beiden Provinzen dann wieder eine Provinz geworden ist. Und wir haben dann auch natürlich sofort 2003 die Zentrale des Ordens, der Ordensleitung, wieder nach Heiligenstadt verlegt. Seitdem ist das Generalat mit dem Sitz der Generaloberin wieder in Heiligenstadt, weil da ja praktisch unsere Quellen, unser Ursprung ist, der deutschen Kongregation. Aber es war schon ein spannender Prozess.
Und würden Sie sagen, Schwester Theresita, dass das jetzt gelungen ist? Dass sagt, hier sind jetzt wirklich eine Gemeinschaft in Deutschland, man spürt da, das ist doch einigermaßen homogen geworden?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich selbst bin dann auch 2003 nach Heiligenstadt versetzt worden, um die Leitung unserer berufsbildenden Schule zu übernehmen, die wir 1968 gegründet haben, also mitten in der DDR-Zeit. Und ich bin ausgebrochen freundlich und liebevoll aufgenommen worden und habe mich da die ganze Zeit, die 8 Jahre, die ich da war, sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich merkte auch, es wurde immer normaler, dass Schwestern aus dem Westen da waren und dass auch einige Schwestern aus dem Osten in den Westen gegangen sind, um zum Beispiel da weiter zu studieren oder um eine Aufgabe im Westen zu übernehmen. Also es wurde langsam immer normaler. Und jetzt ist es völlig normal, dass wir eine Gemeinschaft und eine Provinz sind. Gott sei Dank.
In den Jahren nach der Wende wurde so ein bestimmter Begriff geprägt, Ostalgie. Haben Sie sowas auch mal gehört oder festgestellt, wenn Sie in den östlichen Gebieten waren?
Ja, vielleicht im Anfang so ein bisschen. Also auch jetzt merkt man das ja noch manchmal nicht bei uns Schwestern, aber ich bin ja halt oft noch in dieser Gegend da, wenn wir Sitzungen haben im Generalrat zum Beispiel. Also bei einigen Leuten merkt man es schon ein bisschen, weil vieles einfach auch ein Stück gefühlt sicherer war. Zum Beispiel die sicheren Arbeitsplätze während der DDR-Zeit oder auch bei den Lehrern die sichere, der vorgegebene Stundenverteilungsplan, was ja auch gewissermaßen eine Sicherheit gibt, was jetzt ein bisschen aufgehoben ist. Aber ich glaube, die allermeisten wünschen sich die Zeit nicht zurück. Es gibt natürlich auch andere, gerade im Eichsfeld und in Thüringen, wo die AfD natürlich sehr, sehr stark ist. Also es gibt auch andere, aber da ist bei uns im Orden Gott sei Dank nichts von zu spüren.
Das Eichsfeld ist ja wirklich ein Sondergebiet und da würde ich Sie gerne, Monsignor Austen, nochmal auch kurz zu befragen, weil das Eichsfeld ist ja katholisch gewesen bis in die Knochen und hat dadurch dem DDR-Regime es auch nicht immer leicht gemacht. Man sagt von Honecker, er hätte gesagt, und passt mir auf das Eichsfeld auf, wie so eine Enklave direkt an der Grenze. Da hat sich ja damals Kirche nochmal in einer ganz besonderen Weise entfaltet, so wie in manchen anderen auch Gebieten. Sie haben die Sorben angesprochen zum Beispiel und so auch. Aber das Eichsfeld ist eben so schön regional abgegrenzt. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was sich da, wie es vor der Wende dort gelebt wurde, Kirche gelebt wurde und wie es jetzt dort aussieht.
Ja, ich glaube, dass auch eine Veränderung im Eichsfeld mit zu spüren ist. Man hat ja oft gesagt, das Eichsfeld ist das katholische Land mit in Thüringen. Das gilt auch bis heute in gewissen Formen, aber man muss es schon auch nochmal differenzieren. Natürlich bricht auch da vieles um, wie das überhaupt in der gesamten Landschaft, der kirchlichen Landschaft in Deutschland auch mit ist. Aber die Bindung, die Kirche, die dort stattgefunden hat, die hat auch im Eichsfeld stattgefunden. Der Gottesdienst ist zwar auch noch so im Vergleich mit Deutschland überdurchschnittlich hoch, aber nicht mehr so stark wie zu den Zeiten der ehemaligen DDR. Aber ich denke, dass die Kirche dort nochmal ein sehr wichtiger Stabilitätsfaktor ist, auch für die heutige Demokratie, was es gibt. Es gibt ein sehr gutes und starkes Wallfahrtswesen dort im Eichsfeld, aber auch in anderen Bistümern. Ich denke gerade auch an Görlitz. Das ist eine wichtige Tradition, eine lebendige Tradition an vielen Orten, die dort auch weitergeführt worden ist. Auch die Heimatverbundenheit. Es gibt dort auch eine Rückkehrerquote, was das mit angeht. Es hat nochmal so einen anderen Charakter, aber dieser Charakter ist auch in einer Veränderung, auch in einer Umbruchssituation, wie wir es insgesamt miterleben, was die Bindungskraft der katholischen Kirche angeht, aber auch die Ausstrahlungskraft. Man hat auch sehr vieles versucht, nach der sogenannten Wende auch mit zu installieren, was das Schulwesen angeht von katholischen Schulen, aber auch in Gemeinden oder auch Bildungshäusern. Das Angebot konnte dort auch dann mit erweitert werden. Diese Früchte zeigen sich heute positiv. Und trotzdem sind eben auch die Fragen, die uns alle verbinden, im Umbruch der kirchlichen Landschaft in Form von Säkularisierung.
Da könnte man das Fazit ziehen aus dieser Erfahrung, aber auch aus denen, die man in anderen Teilen der Welt hat. Also man sagt ja, dass Gegenden wie Pakistan, Iran, da wächst das Christentum, in China und so wächst es sehr schnell, also verhältnismäßig schnell. Während jetzt, sobald eine Gegend dann eben mit der Säkularisierung konfrontiert wird, wird es dann oft für die Kirche dünner. Heißt es denn dann, dass das Problem für Kirche ist gar nicht unbedingt der äußere Druck? Viel schwieriger ist der Umgang mit der Freiheit, die wir doch so gerne suchen?
Ich würde Säkularisierung nicht nur negativ sehen, denn es kann ja auch manchmal zu einem sehr starken inneren Druck auch werden. Wir haben sehr vieles, glaube ich, und das müsste für mich heute die Frage auch sein, was können wir denn auch aus Diaspora-Situationen lernen, die nicht einfach ist und die man sich auch nicht wünschen sollte, aber wo wir eben als Christen und Christinnen auch in einer Minderheitensituation leben. Und das erlebe ich eben nicht nur in Ostdeutschland, ich erlebe es ja sehr stark auch in Norddeutschland, wo es eine sehr extreme zahlenmäßige Minderheit der katholischen Christen gibt. Wie kann man mit weniger finanziellen Mitteln umgehen, mit größeren Weiten, aber auch gerade in Nordeuropa mit einer größeren Internationalität, die man in der Kirche auch erlebt. Und es gab auch sehr viele Dinge, die mich immer sehr beeindrucken und beeindruckt haben, unter welchen Konditionen die Menschen dort ihren Glauben gelebt haben und leben und Glaubenszeugnis geben, wo man sehr deutlich merkt, ja, der Einzelne zählt, egal wo er lebt. Oder wenn ich an die sogenannten religiösen Kinderwochen denke oder frohen Herrgottstunden, wo man auch Glaubensunterricht geben konnte in den Formen, wie es damals möglich war, oder bei den religiösen Kinderwochen, wo eine Form von Gemeinschaftserlebnis, denn das ist ja wichtig, wenn ich so in einer Vereinzelung lebe oder mir oft allein im Glauben vorkomme, wo erlebe ich denn, dass ich der letzte Mohikaner bin und allein unterwegs? Und das sind für mich ganz starke Dinge, von denen wir auch lernen können, auch in Gesamtdeutschland. Wir haben gerade auch eine Evaluation und werten das nochmal aus. Da bekommen wir mit, wie positiv die Prägung für die Menschen war und dass die Eltern ihre Kinder dort auch hinschicken, wo man eine Zeit wegfährt oder es vor Ort macht, wo man etwas von Glaubensinhalten mitbekommt, aber auch die Glaubensgemeinschaft erlebt. Oder ich denke auch daran, Menschen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer, wenn wir von Atheisten sprechen, das heißt ja nicht, dass es nicht Suchende sind. Vielleicht auch, wir nennen das Ökumene hoch drei. Was können wir von diesen Orten lernen, wenn wir dort mal hingehen? Was haben die Menschen denn für Fragen und für Lebensfragen? Und wo werden wir in unserem Glauben selbst auf den Prüfstein gestellt oder an die Jugendweihen, die bis heute hoch in Konjunktur sind? Aber da haben sich jetzt auch in den letzten Jahren andere Formen, gerade auch in der Kirche, entwickelt. Man nennt das Lebenswendefeiern, wo junge Menschen an ihren Schnittpunkten zum Erwachsenenwerden eingeladen werden, in einen kirchlichen Raum auch begleitet werden, diese Fragen auch gestellt werden, ohne dass sie das Gefühl haben, wir werden vereinnahmt, aber wo es auch Kontakt und Schnittstellen gibt zum christlichen Glauben. Oder wenn wir an Erfurt denken, wo auch nicht zur Kirche gehörende Menschen eingeladen werden, Weihnachten zu feiern oder das Martinsfest, was ja auf den Tretten dort stattfindet. Ich glaube, da sollten wir auch genauer hinschauen, was können wir voneinander lernen und wo sind wir gemeinsam auf dem Weg und können uns vielleicht auch ergänzen.
Genauer hinschauen. Am Tag der deutschen Einheit schauen wir auf die missionarischen Aufbrüche im geeinten Deutschland. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter im Gespräch mit Monsignor Austen und Schwester Theresita. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung 30 Jahre deutsche Einheit. Das feiern wir hier jetzt in der Lebenshilfe mit einem Blick auf die missionarischen Aufbrüche im geeinten Deutschland. Monsignor Georg Austen und Schwester Theresita Müller vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken sind unsere Gäste. Sie haben von Berufswegen und von ihren ganzen Aufträgen her einen besonderen Blick auf die Diaspora und eben auch auf die Gebiete im Osten Deutschlands und im Norden Deutschlands vor allem, die aber, das haben wir eben schon rausgehört im Gespräch, auch schon eine Spur legen, die Situation der Kirche dort für das, was uns ja auch immer mehr auch in anderen Teilen Deutschlands erwartet oder schon eingetroffen ist. Kirche wird immer mehr Minderheit in einer Minderheitensituation und muss sich die Frage stellen, wie können wir eben auf die Menschen unserer Zeit, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben, zugehen. Denn, Monsignor Austen, Sie haben uns ja schon eben gesagt, die große Gefahr ist, dass man sich zurückzieht in sein Schneckenhaus und sozusagen sich um die Bestandsbewahrung nur noch kümmert. Das ist ja, wenn man sonst, viele sagen einem, ja, ich bin mein ganzes Berufsleben, den ganzen Alltag an der Front, und wenn ich dann an der Front der Missionsfront sozusagen, und wenn ich dann jetzt in der Kirche bin, dann muss ich mal unter meinesgleichen sein und mal mich wirklich mit dem beschäftigen, was der Glaube ist, selber weitergeschult zu werden, Nahrung zu finden für mich. Das ist ja nicht in dem Sinne Schneckenhaus-Dasein, sondern das ist ja dann auch irgendwo was wie Tankstelle. Wir merken das ja auch bei Radio Horeb. Das sind oft die Punkte, die unsere Hörer, die aus dem Osten oder Norden anrufen, sagen. Die sagen, wir fühlen uns hier so allein. Wir sind so froh, dass es hier Leute gibt, die wirklich den Glauben intensiv leben, verkünden und wo wir uns zugehörig fühlen können.
Natürlich, und das wäre auch falsch verstanden. Also ich merke natürlich, und das ist ja auch unsere Aufgabe als Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, genau die Menschen in diesen Situationen zu unterstützen, dass Gemeinden leben können. Und das ist für mich im Moment die große Herausforderung, neben der finanziellen Unterstützung, die notwendig ist, eine Solidarität auch insgesamt der deutschen Bistümer, zu sagen, wo schaffen wir Atemräume des Glaubens oder wo können sie auch weiter lebendig sein und unterstützt werden. Und das heißt für mich ganz konkret, wenn es jetzt um strukturelle Veränderungen geht, wir haben in Stralsund, das ist die größte Gemeinde in Deutschland, die da sind, wo haben wir Orte, sei es Gotteshäuser, sei es aber auch Orte, ob es Klöster sind oder Wallfahrtsorte, wo Menschen im Glauben atmen können oder wo sie auch begegnen können. Zum einen eine Gottesbegegnung oder dem Glauben, aber auch den Menschen begegnen, mit denen sie gemeinsam auf dem Weg sind. Das finde ich sehr wichtig und auch lebensnotwendig. Deswegen sagen wir auch, keiner kann alleine oder soll alleine glauben. Das andere ist natürlich, dass unser Glaube als christlicher Glaube immer die Wesensvollzüge auch hat, karitativ und diakonisch und verkündigend zu wirken. Das heißt also, einen Auftrag auch in die Welt hinauszugehen. Wenn ich ernst nehme, was damals uns als Auftrag mitgegeben wurde, und den Blick aufzuhaben, also sich nicht abzuschließen, Lebensräume, Glaubensräume für die Menschen zu geben, sich zu erfahren oder auch Orte zu schaffen, das versuchen wir auch, sei es über Bonibusse, dass Gemeinschaft erfahren wird, sei es über Klöster, Kirchen oder andere, aber eben, wo können wir auch als Christen für die Welt da sein? Und dass Menschen, ich war beispielsweise gerade im Don Bosco-Zentrum in Magdeburg, wo mir die Schwester Lydia erzählte, zu uns kommen junge Menschen, die hier sein können, ohne dass sie unserer Kirche angehören. Die können mit ihren Fragen, mit ihren Sorgen kommen. Die merken, dass wir anders leben, die auch nachfragen, dass wir für sie da sind. Und das ist eben unser Dienst auch an der Welt. Und wir brauchen natürlich auch Orte, wo wir in der Welt unseren Glauben miteinander leben können. Das kann ich nicht voneinander trennen.
Also das heißt, es gibt beide Bewegungen, höre ich daraus. Auf der einen Seite eben dieses, sagen wir, hochkarätige oder, ja, was vielleicht falsch ausgedrückt, aber dass die innere Schulung und auch einen inneren Raum zu geben, den Menschen, die Christus nachfolgen wollen, denen der Glaube wirklich wichtig ist und wo sie auch ihresgleichen suchen und sich auch auf Augenhöhe austauschen wollen. Und auf der anderen Seite aber die Zugewandtheit zu einer Welt, von der wir ja ausgehen, dass sie auch nach Gott hungert und wo man gucken muss, wie man niederschwellt, auch Möglichkeiten bietet, dass die Leute auch wirklich mit Kirche noch in Kontakt kommen können. Sie haben diese Lebenswendefeiern für junge Leute genannt. Das ist ja dann keine Firmung, sondern das ist ja sehr viel niederschwelliger angesiedelt, damit eben die jungen Leute überhaupt noch mal in die Kirche kommen. Das sind so ein paar Ideen. Vielleicht hören wir von Schwester Theresita noch so von anderen Projekten, die es noch gibt, eben gerade in Diaspora-Gebieten und aus denen wir auch vielleicht als Kirche insgesamt lernen können.
Vielleicht nur ein... Ich finde dieses Wort niederschwellig. Für mich sind Lebensfragen von Menschen, die ich auch gerade dort erlebe, so an Lebensknotenpunkten, die sind nie niederschwellig. Dafür aufmerksam zu sein, was uns dort eben auch mit begegnet. Und die größte Herausforderung ist für mich jetzt auch in dieser Zeit auch die Frage der Glaubensbildung und des Gottesbezuges, aber auch der Gemeinschaftsbildung. Und da gibt es einige Projekte, einige Möglichkeiten, wo Schwester Theresita eigentlich manches, wo wir auch unterstützen, zu sagen kann.
Also es gibt eine ganze Menge Aufbrüche in Ostdeutschland und auch einige, die wir sozusagen initiiert haben. Wir haben das Bonifatiuswerk seit September 1919 ein neues Projekt Glaubensräume eröffnen, Räume des Glaubens eröffnen. Und da sind jetzt schon in dieser kurzen Zeit 13 Projekte entstanden, die also wirklich sehr, sehr faszinierend sind. Zum Beispiel in Stralsund, was Monsignore Außen gerade schon erwähnt hat, sind die Lazarus-Dienste gegründet worden, ausgehend von der Caritas und der katholischen Gemeinde, dass also über 80 Ehrenamtliche befähigt werden und im Dienst sind für Beerdigungsdienste, seelsorgliche Begleitung von Trauernden, Veranstaltung von Trauercafés, Gedenkgottesdienste, Vermittlung professioneller Hilfen und so. Und eine von denen, die hat mir das geschrieben, das haben wir in einem Buch auch veröffentlicht, Monsignore Außen und ich, dass sie ihren Mann verloren hat und ganz, ganz plötzlich und unerwartet und nach einem Verarbeitungsprozess jetzt selber wirklich ehrenamtlich und mit sehr viel Freude und Engagement in dieser Arbeit, andere Trauernde zu begleiten und auch Sterbende zu begleiten, arbeitet. Also das finde ich eine fantastische Initiative. Sehr beeindruckend ist auch der Akorhof, südlich 50 Kilometer südlich von Berlin, wo ein alter Bauernhof durch freiwillige Ehrenamtliche aufgekauft worden ist und das Bonifatiuswerk unterstützt das natürlich finanziell auch, die Lazarusdienste auch. Wo ein neues Zentrum geschaffen wird, ein christliches Begegnungs-, Erholungs- und Bildungszentrum. Und Akor, der Name, ist nach dem Buch Hosea aus dem Alten Testament, wo Gott zu Israel, seiner Braut sozusagen, sagt, ich werde erneut um sie werben, sie in die Wüste führen, zu ihrem Herzen sprechen. Das Tal Akor wird ihr Pforte zur Hoffnung. Und so also mitten in der Wüste des nicht mehr Christlichen ein neues kleines Tor zur Hoffnung schaffen mit diesem Akorhof, mit diesem alten Bauernhof. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Es gibt immer wieder Tage der Gemeinschaft für Jugendliche, für junge Leute, für Schüler, Studenten. Es kommen Künstler durch den Familien. Also es wird sehr, sehr gut angenommen. Und das sind für uns auch hier im Bonifatiuswerk wirklich so kleine Hoffnungszeichen oder große Hoffnungszeichen, dass mitten in dem entchristlichen Osten, wie Sie es eben gesagt haben, solche Projekte entstehen.
Immer wieder auch von Einzelnen ausgehend, ja, die ja, dann anfangen, sich auf den Weg machen und die dann mit der Unterstützung des Bonifatiuswerkes dann etwas Größeres daraus schaffen können. Mhm. Wie versuchen Sie denn Abwanderung der Jugend, gerade aus den traditionell vielleicht eher noch kirchlich gebundenen ländlichen Gebieten umzugehen?
Also wir sehen natürlich die Frage, welches Gesicht kann katholische Kirche in ländlichen Räumen haben? Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen, was wir oben rund um Bautzen haben. Dort wurde vor ungefähr 3 Jahren ein Bus eingerichtet, der mit Ehrenamtlichen, aber auch mit einem Pfarrer dann diese Orte besucht, um als Kirche vor Ort präsent zu sein, als Ansprechperson, wo sie aber auch Lebensmittel oder Mittel bekommen, aber wo man auch sieht, dass Kirche mich begleiten kann in der Pastoral- und Seelsorge. Das wird inzwischen sehr, sehr positiv angenommen. Das andere, was ich erlebe auf junge Menschen hin, das ist natürlich eine große strukturelle Frage. Wo gibt es Arbeitsplätze, wo gibt es Ausbildungsplätze, die wir jetzt von uns aus nicht direkt verändern können? Aber ich denke beispielsweise an ein Projekt in Berlin-Marzahn, das ist das Projekt Manege, wo Jugendliche, die bisher keine Ausbildung hatten oder Schulbildung, die aus sehr sozial schwachen oder mit Lebensbrüchen auch dort landen können, um vorzubereitet werden, einen Schulabschluss zu machen. Und sie werden auch nicht gefragt, wo kommst du her, was bringst du mit? Oder junge Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, sondern wo man sie eben unterstützen will, dass sie ihren eigenen Beruf oder ihre Berufung finden können und auch in der Lebenswelt und Berufswelt zurechtkommen können. Oder ich denke an die Versender Gut Neuhof, die es dort bei Nauen gibt, sowohl für Männer wie auch für Frauen, mit Lebensbrüchen nach dem Evangelium zu leben, aber auch mit ihren Süchten, mit ihren Krankheiten wieder neue Lebensperspektiven in der Gemeinschaft und über die Kirche zu erfahren. Das sind wichtige Orte, die auch ausstrahlen über unsere Kirche hinaus, die Gemeinschaft stiften und die gerade oftmals auch jungen Menschen, die keine Perspektive hatten, vielleicht auch neue Lebensperspektiven geben können, wo sie die Solidarität erfahren, aber auch etwas über und vom christlichen Glauben, wo sie dann vielleicht irgendwann mehr fragen, warum tust du das? Aus welcher Kraft lebst du oder warum betest du? Das sind Dinge, die dort miteinander verbunden werden, aber wo der Mensch eben in seiner Ganzheit im Blick ist und wo man eben sagen kann, du bist mir wertvoll. Und das erleben sie an diesen Orten und das schätze ich sehr. Und da bin ich oft sehr beeindruckt, wenn ich das in diesen Orten oder manchmal auch Wüsten des Lebens erfahre.
Das sind ja immer wieder Projekte, die wirklich auch auf Einzelpersonen, auf persönliche Intuitionen zurückgehen. Gibt es denn auch, sagen wir mal, Projekte, die sozusagen, die man vervielfältigen kann, wo man sagen kann, das ist ein Projekt, das empfehlen wir Gemeinden, setzt das doch um, das funktioniert da gut, Schwester Theresita.
Also eine ganze Menge. Wir haben jetzt, Monsignore sprach gerade von dem Bus um Bautzen. Wir haben einen zweiten, der fährt jetzt in Neubrandenburg herum seit diesem Jahr. Der Beratungsbus Rad auf Rädern, der auch sehr, sehr gut angenommen wird. Das ist auch eine Personalstelle von uns gefördert. Das kann man also gut nachmachen. Oder wenn ich zum Beispiel an die...
Was macht dieser Bus denn genau? Was macht der Bus genau?
Dessen Schwerpunkt ist die soziale Hilfe. Der fährt also überall herum in der Gegend in Neubrandenburg, im Raum Friedland, Stavenhagen, Neubrandenburg. Fährt herum und sucht Menschen auf, die die Hilfe brauchen. Und das ist ja das Problem, das haben wir seit 3 Jahren auch in Bautzen im ländlichen Bereich gesehen, dass die ländliche Region so ein bisschen ausblutet und da gerade oft alte und hilfsbedürftige Menschen nicht mal kaum mehr wissen, wie sie einkaufen sollen, weil es auch nur noch wenig Läden gibt oder wie sie zur Kirche kommen sollen. Und dann fährt dieser Bus herum in Bautzen und auch jetzt der neue in Neubrandenburg und bringt dann auch schon mal einen Pfund Kartoffeln mit oder ein Päckchen Salz und bietet eben konkrete auch soziale Hilfe an, aber aus diesem christlichen Hintergrund. Ne? Wie Monsignor auch eben sagte, das eine kann man ja nicht ohne das andere sehen. Ne? Kirche ist immer auch, oder christlicher Glaube ist immer auch Caritas, also die konkrete Liebe zu den Menschen und die konkrete Hilfe zu den Menschen. Also das kann man überall nachmachen oder an diese umgebaute Ape, die jetzt in Gibitzendorf im Stadtteil von Nürnberg herumfährt, dieses mobile Café. Das gibt es auch in Oberursel schon, auch von uns unterstützt, die sich einfach so eine Ape umgebaut haben, also mit einer Kaffeemaschine und so einem kleinen Ort, wo man sich versammeln kann. Der steht jeweils 4 Wochen an einer Stelle und dann fährt er weiter. Das ist so ein schwieriger Stadtteil auch in Nürnberg. Um einfach zu sagen, hey, Kirche ist da, wir kommen zu euch, geht an die Ränder, sagt Papst Franziskus, und wir hören zu, bieten euch einen Kaffee an und kommen ins Gespräch über alles Mögliche. Und schafft damit gleichzeitig auch natürlich Räume der Begegnung innerhalb der Gemeinde von aktiven Christen und eben nicht religiös gebundenen Menschen. Also diese Dinge finde ich sehr beeindruckend und sind auch gut nachzumachen, glaube ich, so als Beispielprojekt.
Viele, viele Möglichkeiten gibt es, sich einzubringen und irgendwie auf die Menschen unserer Zeit zuzugehen. Monsignor Austen, wenn Sie jetzt, ich versuche mir jetzt mal vorzustellen, da ist eine Pfarrgemeinde und oft ist man damit beschäftigt, irgendwie Strukturen umzuändern, um sie an die neuen Gegebenheiten mit weniger Gläubigen, weniger Priestern und so weiter anzupassen, auch vielleicht weniger Geld nach und nach. Und da wird ja oft in diesen Sitzungen, wird ja oft Trübsal geblasen. Das ist ja irgendwo auch frustrierend, wenn man ständig die sinkenden Zahlen verwaltet. Aber was würden Sie einer Gemeinde raten? Sagen, wir sind jetzt in dieser Situation, das ist eine Herausforderung. Sie hat aber auch ihre Chancen. Und wo kann man da ansetzen?
Das, was Sie gerade beschreiben, das ist oftmals so. Und das wird uns ja auch von manchen Verlautbarungen entgegengebracht und die Leute sind manchmal überfordert, wenn sie sich engagieren und müssen sich mit Strukturveränderungen auch herumschlagen. Deswegen sehe ich ganz wichtig, wir haben im Moment so auch im Hinblick auf den Diaspora-Sonntag so ein Wort, lieber Hoffnungs- als Bedenkenträger. Bei allen Fragen, die es gibt, auch zu sagen, ja, was macht denn unsere Hoffnung aus? Und dort eben zu sehen, ja, was möchten wir denn für ein Profil auch bei uns haben? Was sind unsere Stärken? Wo haben wir Menschen, die wir stärken können? Oder wo kann es eine Art von Ehrenamtskollegs geben, wo es um Fragen der Glaubensbildung geht? Aber wie kann ich auch in der Gemeinde mit meinen Fähigkeiten mich einsetzen? Wir unterstützen vom Bonifatiuswerk ja auch sogenannte Personalstellen, die mithelfen als wichtiges personales Angebot auch neue Initiativen mit zu fördern und in Zusammenarbeit mit uns auch anzugehen vor Ort. Da können Sie vieles auf der Internetseite auch sehen, wo man so manche Ideen oder Anregungen bekommen kann, wo Leute auch versuchen, diese Wege zu gehen in der Seelsorge. Ob das ist für junge Menschen in Tagen der Orientierung, wo man eben sagen kann, wie können wir sowas für junge Menschen anbieten, aber auch in Verbindung von Schule und Gemeinde. Oder wir denken jetzt auch im Hinblick auf Weihnachten, haben wir eine Seite bei uns geschaltet zu pastoralen Innovationen. Wie können wir denn jetzt auch in der Zeit der Pandemie auch als Glaubende das Weihnachtsfest feiern unter den Bedingungen? Aber wo können wir auch nach außen hin diese frohe Botschaft weitersagen und auch Menschen, die in der Zeit leiden oder Familien, wie können wir mit denen die Dinge angehen? Nicht nur auf sich zu schauen, würde ich den Menschen dort empfehlen in den Gemeinden, sondern wie kann ich mich mit anderen auch zusammentun und wie können wir die Menschen als Verantwortliche, und das ist eine Herausforderung auch für Verantwortliche in den Kirchen, wie können wir die auch unterstützen und wo können wir auch Orte und Räume schaffen? Aber es geht eben nicht nur um die Bauten, es geht um lebendige Bausteine, die immer wichtiger werden. In der Pastoral Bauten haben wir oft genug, die da sind. Und das ist uns ein Anliegen auch im Bonifatiuswerk. Oder junge Menschen, die nach dem Abitur nochmal oder aus dem Beruf heraus im Studium überlegen wollen, wie kann ich mich der Kirche annähern, die dann für eine Zeit nach Nordeuropa gehen und dort eine ganz andere Diaspora-Kirche, die eher im Aufbruch auch oftmals mit allen Schwierigkeiten in einer Fröhlichkeit da ist. Ich glaube, da gibt es Ansatzpunkte und nicht nur auf den eigenen Kirchturm zu schauen, sondern eben, wo kann ich mit anderen mich verbünden und dann vor Ort die Sache auch in die Hand nehmen.
Vielleicht können Sie uns von diesen Aufbrüchen im Norden kurz noch erzählen.
Ja, im Norden, wir erleben dort ja auch eine Situation, wenn wir an die kirchliche und die Gestalt von Kirche denken, auch sehen sollten, was verbindet uns denn als Weltkirche? Das war immer auch eine Rückenstärkung, auch in Zeiten der DDR, auch ob das in Deutschland oder in Polen war, dass man gemerkt hat, wir denken über die Grenzen, die politischen Grenzen hinweg. Der Glaube verbindet uns tiefer. Wir erleben im Moment in Nordeuropa ein sehr starkes Wachstum in kleinen Zahlen. Dort sind die Anteile der Katholiken zwischen 1-3%, die dort sind, aber eben sehr viele Flüchtlinge, sehr viele Migranten, die dort miteinander Gemeinde bilden und auch in dieser kleinen Gemeinschaft eine Beheimatung finden und das oft unter sehr großen Strapazen, wenn eine Gemeinde in Island beispielsweise mit 700 Katholiken 700 Kilometer in der Entfernung ist. Und dort erlebe ich, wie uns manche Bischöfe manchmal sagen, wir haben hier jeden Sonntag Weltkirche, wie man zusammenkommt, eine junge internationale Kirche. Und dass wir dort auch sagen, wir kommen mal aus unserem eigenen Lamentieren heraus mit allen Problemen, die wir natürlich haben und die uns herausfordern. Das ist auch mit vielen Fragen, die uns ja im Moment auch beschäftigen, nicht nur innerkirchlich zu denken, aber dann auch nochmal zu sagen, wie erleben wir denn die Situation von Kirche in anderen Ländern in Europa, die uns vielleicht auch eine Ermutigung geben können und auch zeigen, unter welchen Perspektiven wir auch uns gegenseitig bereichern und nicht nur befremden können.
Man kann, wenn man den biblischen Aufruf zur Umkehr dann immer wieder durchbuchstabiert, ist das ja zunächst mal ein Perspektivwechsel. Ich höre bei Ihnen raus, Monsignor Austen, dass es da zunächst mal darum geht, einfach mal den Blick auf die Dinge zu verändern und nicht sich zu fragen, was verlieren wir gerade alle, sondern vielleicht auch einfach zu schauen, Schwester Theresita, kann man so sagen, ich frage, was Gott jetzt von uns mit dieser Situation, in dieser Situation ganz konkret von mir und uns möchte.
Ja, genau. Und wir haben es ja auch jetzt heute schon mehrmals gesagt, so eine kleiner werdende Gemeinde oder Gruppe hat auch die Chance, näher zusammenzuwachsen und voneinander zu lernen. Also mit anderen etwas zu tun, nicht für andere, sondern mit anderen etwas zu tun, voneinander zu lernen und dadurch auch das eigene Profil besser zu schärfen. Ne? Wir merken das besonders eben in diesen kleinen, sehr lebendigen Kirchen in Nordeuropa. Und auch im Baltikum, beide unterstützen wir ja, also alle Länder in Nordeuropa und Estland und Lettland. Aber auch hier in Deutschland, auch hier in Westdeutschland werden ja die Gemeinden immer kleiner. Aber diese Lust, diese Freude am Gestalten, am Ärmel hochkrempeln und wir tun was, ne, so wie das Leben ist schön, trotz aller Schwierigkeiten und Kirche und Christsein ist schön, trotz aller Schwierigkeiten. Es gibt die Probleme, das ist klar, aber die gibt es überall. Aber trotzdem, ich glaube, das Schöne und das Begeisternde überwiegt weiterhin. Und einfach so die Freude für Gott und miteinander Dinge zu tun und so die Lust auch anderen weiterzuerzählen von unserem Glauben, von unserer Hoffnung, von das, was uns mit Hoffnung erfüllt, das braucht, glaube ich, durch eine kleine Wendekirche nicht abzubrechen. Abgesehen davon hat Jesus nie von riesigen Massen gesprochen. Er hat nie gesagt, dass wir 8 Milliarden Christen auf der Welt sein werden. Aber da, wo wir sind, da eben mit Begeisterung leben und wirken, und das ist, glaube ich, ansteckend. Das merkt man auch immer wieder.
Missionarische Aufbrüche im geeinten Deutschland war unser Thema hier in der Lebenshilfe am Tag, an dem wir 30 Jahre deutsche Einheit feiern. Vielen herzlichen Dank, Monsignor Georg Austen und Schwester Theresita Müller vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, dem Hilfswerk der deutschen katholischen Kirche für die Seelsorge in Diaspora-Gebieten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit uns diese Sendung heute gestaltet haben und viele mutmachende Projekte geschildert haben in einer Zeit, die doch oft eher von Katzenjammer in der Kirche geprägt ist. Vielleicht ist es auch das, was die Medien am meisten transportieren. Wir wollen das nicht tun, sondern jede Zeit hat ihre Chancen und ihre Herausforderungen. Und es geht darum, wie wir uns denen heute beherzt stellen, wie wir hineinhören in die Welt, fragen, was sind denn was braucht unsere Welt heute, wo ist die Armut heute und wo können wir als Christen ansetzen? Vielen herzlichen Dank für diese Sendung, die es zum Nachhören gibt im Internet unter horeb.org, in der Mediathek von Radio Horeb unter der Sendereihe Lebenshilfe finden Sie die Sendung in Kürze zum Nachhören. Sie können auch eine CD bestellen, wenn Sie einzelne Projekte zum Beispiel interessieren. Dann geht das unkompliziert unter 08328 921 120, dem CD-Dienst. Und natürlich können Sie auch die Kontaktdaten vom Bonifatiuswerk erfragen. Das wäre dann beim Hörerservice unter 08328 921 110, das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Die haben die Infos zu den Sendungen immer vorliegen, unsere Kollegen dort. 08328 921 110. Dankeschön Ihnen beiden, Monsignor Austen und Schwester Theresina, und Ihnen von Herzen wirklich Gottes Segen für Ihr Wirken.
Dankeschön.
Danke auch Ihnen. Auch Ihnen Gottes Segen. Und Papst Franziskus hat uns gesagt, die Atemluft eines Christen ist die Hoffnung. Das wünsche ich uns allen.
Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Sinne einen guten und gesegneten Tag.